Deutschlandfunk Interview.
Wie es zu diesem schweren Beben gekommen ist, was da unter der Erde passiert, das wollen wir jetzt noch ein bisschen genauer klären. Mir zugeschaltet ist die Geologin und Wissenschaftsjournalistin Dagmar Röhrlich. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Jetzt liegt das Epizentrum ja an der Grenze von zwei tektonischen Platten. Erklärt das allein schon dieses heftige Beben?
Ja, also Myanmar wird regelrecht eingeklemmt, nicht nur von diesen beiden großen, also Eurasien und die indische Platte, sondern da kommen ja noch zwei dazu, die Sunda-Platte und die Burma-Platte. Die haben das so richtig im Zangengriff und ziehen und zerren und schieben in ganz unterschiedliche Richtungen. Aber gestern war halt die sogenannte Saigang-Verwerfung diejenige, die das Ganze ausgelöst hat, die liegt halt zwischen der indischen und der eurasischen Platte. Die bewegen sich da mit ungefähr 18 Millimetern im Jahr aneinander vorbei. Und diese Struktur ist tektonisch sehr aktiv. Sie ähnelt so ein bisschen dem San Andreas-Verwerfung. Also das ist einfach, der Mechanismus ist gleich. Und an dieser Störung gibt es eigentlich immer wieder schwere Erdbeben. Das jüngste, das war 1990 mit einer Stärke von 7,0. Aber 1912 hat es eins gegeben, das sogar noch etwas stärker gewesen sein dürfte als das jetzt.
Und wie kommt es dann zustande, diese heftigen Bewegungen? Also normalerweise sind das ja alles, Sie haben gerade das Tempo in Anführungszeichen ja beschrieben, sind ja alles sehr, sehr langsame Bewegungen. Wie kommen dann solche eruptionsartigen Entwicklungen zustande?
Die verschieben sich gegeneinander, die beiden Platten, aber die sind natürlich verhakt. Das gleitet nicht so schön. Und durch dieses verhakt sein und dann gegeneinander verschieben, dann reißt das einfach irgendwann mal auf. Und das ist jetzt halt gestern passiert. Da ist diese Störung über eine Länge von rund 200 Kilometer aufgerissen. Und dieser Bebenherd, der lag fatalerweise auch noch recht nah an der Oberfläche. Das ist eine verheerende Kombination, weil dann die Bebenwellen so richtig zerstörerisch oben wirken können. Dazu kommt, es gibt keine besonders gute Bausubstanz. 2020 ist zwar ein Baucode gemacht worden, also erdbebensichere Häuser sollen so und so gebaut werden hier. Aber wie gut der jetzt ist und wie weit er überhaupt durchgesetzt wurde oder wird, das ist eine ganz andere Frage. Also man hatte die Kombination zwischen einem verheerenden Beben, weil es flach war und stark war, und einer nicht sonderlich guten Bausubstanz.
Ist denn da jetzt noch mehr an Bewegung zu befürchten oder zu erwarten?
Also es gibt natürlich jede Menge Nachbeben, die zum Teil auch schwer werden können. Gerade so in etwa 70 Kilometern werden die jetzt dauernd gemessen. Ob da jetzt noch ein stärkeres Beben folgt, aber oder eines, das noch stärker ist als das gestern, also ob das gestern quasi das Vorbeben war, das weiß man immer erst hinterher. Aber was ich so gelesen habe, die Experten rechnen nicht damit, dass jetzt noch ein stärkeres Beben nachfolgt.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie politisch heikel die Situation ja auch in Myanmar ist. Gibt es dort trotzdem sowas wie ein Frühwarnsystem?
Nein, das gibt es da nicht. Und wenn man sich jetzt anschaut, in einem Land nach einem Militärputsch mit Rebellengruppen könnte man so etwas ohnehin nicht aufbauen, aber auch nicht betreiben. So Erdbebenfrühwarnsysteme sind schon sehr komplexe Infrastrukturen. Aber dieses Problem, dass es halt kein Frühwarnsystem gibt, das ist eigentlich in ganz Südostasien verbreitet. Man hat zwar nach der Katastrophe von 2004 Tsunami-Frühwarnsysteme bekommen, aber das Thema Erdbeben, das wurde ganz oft vernachlässigt. Und in diesem speziellen Beben jetzt gestern ist natürlich auch noch die Frage, was hätte ein Erdbebenwarnsystem gebracht, ein Frühwarnsystem? Denn wenn ich quasi die Stadt direkt mehr oder weniger auf der Störung, die jetzt reißt, liegen habe, dann gewinne ich ja höchstens ein paar Sekunden Vorwarnzeit. Aber das reicht zwar nicht für Evakuierungen, aber ich kann automatische Schutzmaßnahmen einleiten, also Züge stoppen, Gasleitungen abschalten. Das ist ganz wichtig, damit keine Brände entstehen. Also selbst ganz kurze Vorwarnzeiten können Leben retten. Das hat sich auch schon öfter gezeigt. Und man kann beispielsweise dann akustische Signale loslegen über SMS, über sonst irgendwas, dass die Leute sich ducken oder unter eine Tür versuchen zu kommen, Schutz suchen. Obwohl halt es wenig Zeit bringen würde, kann es Leben retten. Aber dazu muss natürlich das politische System sein. Es muss technisch machbar sein, wirtschaftlich machbar. Und dann halt auch müssen die Leute trainiert sein. Und für Myanmar würde ich sagen, ist das zurzeit alles nicht so sonderlich optimistisch einzuschätzen.
die Wissenschaftsjournalistin Dagmar Röhrlich heute hier bei uns in den Informationen am Mittag. Vielen Dank Ihnen.